ARD.
SWR Kultur. Forum.
Iran gegen Israel droht ein großer Krieg in Nahost. Am Mikrofon ist Martin Durm. Was kommt jetzt als nächstes? Wird jetzt Israel reagieren? Wie wird es reagieren? Lässt sich die Kettenreaktion noch unterbrechen? Das alles sind Fragen, die einen umtreiben in diesen Tagen. Es braucht ja nicht mal viel Fantasie oder politisches Hintergrundwissen, um sich die möglichen Folgen eines großen Krieges vor Augen zu führen. Hunderttausende Tote, Verwundete, Flüchtlingsströme aus dem Iran, dem Nahen Osten, die Ölmärkte, die Weltwirtschaft brechen zusammen. Nichts lässt sich vorhersagen, außer dass es kein Ende nimmt mit der Gewalt und dass bislang noch jedem Schlag ein Gegenschlag gefolgt ist. Es fing an mit dem Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober, führte zum Gazakrieg und mündet jetzt im iranischen Angriff auf Israel. Lässt sich das noch irgendwie aufhalten oder sind wir über kurz oder lang mit einem totalen Kontrollverlust konfrontiert? Darum geht es hier im Forum von SWR Kultur. Als Gäste haben wir eingeladen Dr. Guido Steinberg. Er ist Islamwissenschaftler von der Stiftung Wissenschaft und Politik. Miron Mendler ist Publizist und Direktor der Anne Frank Bildungsstätte in Frankfurt. Und Reinhard Baumgarten, langjähriger ARD-Korrespondent für den Iran. Herr Baumgarten, Sie waren oft dort vor Ort in Teheran. Sie kennen das Regime und seine spezifische Logik. War mit diesem Angriff zu rechnen?
Definitiv ja. Trotzdem war ich überrascht. Und zwar von der Masse an Geschossen, die da auf den Weg gebracht wurden und davon, wie wenig Schaden angerichtet wurde. Und das hat mich dann aber bei etwas Nachdenken wiederum nicht überrascht, weil wir denken ja immer, im Iran wird aus niederen Beweggründen gehandelt. Hass, Ablehnung, Zorn. Die Iraner, auch die Führung, sind sehr rationale Menschen. Das klingt jetzt vielleicht für manche seltsam, aber was wir da am Wochenende erlebt haben, passt in meine Wahrnehmung des Irans und der iranischen Führung. Die wollten klipp und klar sagen, wir haben den Hammer, wir wissen, wo er hängt, wir benutzen ihn aber so nicht.
Iran hat ja kurz nach dem Angriff Israel vor einem Gegenschlag gewarnt, hat gedroht, wir können mit unserem Raketenarsenal auch weitaus härter zuschlagen als das, was ihr bislang gesehen habt. Wie ernst nehmen Sie das?
Das ist wirklich die extrem spannende Frage. 99% dieser Projektile, ob Marschflugkörper, Raketen oder Drohnen, wurden abgefangen. Das kann damit zusammenhängen, dass es im Voraus schon angekündigt war. Die Iraner haben klipp und klar gesagt, wir werden reagieren. Die Israelis, die Amerikaner, die Briten, die Franzosen, die Jordanier, sie alle waren gewarnt. Sie konnten ihre Abwehrmechanismen ins Werk setzen. Das deutet darauf hin, dass es sehr effektiv ist. Es kann aber auch bedeuten, dass die iranischen Waffen gar nicht so super sind, wie die Iraner selber immer tönen. Da bin ich jetzt wirklich zu wenig Militärexperte, um sagen zu können, die Iraner haben tatsächlich nur einfach mal den Hammer geschwungen. Mehr können sie auch nicht. Es kann aber auch sein, dass sie bewusst eben so gezielt haben, dass kein größerer Schaden entsteht. Also wie effektiv jetzt diese ballistischen Raketen sind, wie effektiv diese Killerdrohnen sind, das sieht man in der Ukraine. Aber ob sie dann auch wirklich gegen ein funktionierendes, hochwertiges, technologisch auf dem neuesten Stand befindlichen Abwehrsystem reagieren und auch arbeiten können, das ist wirklich eine Frage, die Militärexperten beantworten müssen. 99% ist natürlich eine Wahnsinnsabschussquote.
Herr Steinberg, viele Kommentatoren sprechen heute von einer Art nahöstlicher Zeitenwende. Iran hat nie zuvor Israel direkt angegriffen. Jetzt ist das geschehen. Endet nun die Zeit der Schatten- und Stellvertreterkriege, die Iran mit Hilfe seiner subventionierten Milizen im Libanon, in Syrien, im Jemen gegen Israel geführt hat, ist das zu Ende und jetzt kommt es zur direkten Konfrontation zwischen beiden Staaten?
Wir treten schon in eine neue Epoche ein. Und es hat ja tatsächlich diese direkte Auseinandersetzung zwischen Iran und Israel in dieser Form noch nicht gegeben. Und die Gefahr, dass es in den nächsten Monaten, vielleicht eher in den nächsten Jahren, auch zu anderen Konfrontationen zwischen Israel und Iran kommt, die ist groß. Trotzdem kann man, meine ich, ganz sicher sagen, dass die Zeit der Stellvertreterkriege, die Zeit der Hisbollah, der Houthis und auch der schiitischen Milizen natürlich noch lange nicht vorbei ist. Und zwar hat Herr Baumgarten das schon so ein bisschen angedeutet. Er hat ja sehr schön beschrieben, wie hier die Iraner angegriffen haben aus weiter Entfernung mit langen Vorwarnzeiten. Und alle im Nahen Osten, vor allem die Militärplaner in Israel, die sind sich bewusst, dass dieser Angriff ganz anders hätte aussehen können, wenn nämlich die Vorwarnzeiten kürzer gewesen wären. Die wären vor allem dann kürzer gewesen, wenn gleichzeitig die Hisbollah ihr großes Raketenarsenal eingesetzt hätte. Dann hätte es auch die Chance gegeben, die israelische Luftabwehr zu überwältigen. Und schon allein aus diesem Grund ist die Hisbollah, meine ich, mit dem letzten Wochenende noch etwas wichtiger geworden. Und auch aus israelischer Sicht stellt sich aufgrund dieser Angriffe, meine ich, vor allem die Frage, wie man mit der Hisbollah umzugehen hat. Weil sie haben ja doch gezeigt, dass direkte Angriffe aus dem Iran Israel nicht gefährlich werden können.
Nun reden wir seit 8 Minuten über den Nahen Osten und haben nicht einmal das Wort Gaza erwähnt. Wir starren alle auf das, was sich zwischen Iran und Israel zusammenbraut. Es wäre ja naheliegend gewesen, Herr Steinberg, für die Mullahs zu sagen, wir attackieren Israel in einem Akt der Solidarität mit den Brüdern der Hamas. Das ist nicht geschehen. Gaza hat da kaum eine Rolle gespielt. Wieso?
Nun, weil Iran übergreifende Motive hat. Iran hat überhaupt kein Interesse an der Hamas. Iran hat seine eigenen nationalen Interessen. Und das bestimmende nationale Interesse ist im Moment, keinen größeren Krieg zu riskieren, wegen der Hamas, und gleichzeitig aber doch ein Zeichen der Stärke zu senden. Auch das hat Herr Baumgarten schon gesagt. Das ist die Botschaft der Angriffe vom Samstag und vom Sonntagmorgen. Wir wollen keinen größeren Krieg. Wir mussten aber jetzt nach den letzten Angriffen der Israelis, vor allem dem Angriff auf die Revolutionsgardisten in Damaskus vom 1. April, reagieren. Aber es ist ganz klar, aus den Ereignissen seit dem 7. Oktober, im Moment will Iran keine größere Konfrontation. Und zwar ist das ein Ergebnis eines sehr rationalen Kalküls. Iran weiß, dass es einen größeren Konflikt nicht gewinnen kann. Israel ist überlegen. Israel hat den großen Verbündeten USA. Und deswegen wird jetzt erstmal versucht, mit Nadelstichen die Amerikaner und die Israelis weiter zu schwächen.
Herr Mendel, wo sehen Sie Israel jetzt in einem Mehrfrontenkrieg? Einerseits der lokale Krieg in Gaza, andererseits der große Krieg, der sich anbahnen könnte?
Ja, zum einen, Sie haben es schon gesagt, also wir reden schon einige Minuten und wir haben Gaza nicht gesagt. Das ist erstmal für Israel gut, für Netanyahu gut, nämlich gerade weil der Krieg in Gaza zu nichts führt. Also gerade aktuell sind so gut wie keine israelische Soldaten mehr auf Boden in Gaza, weil es nicht mehr zu erreichen ist, weil der Druck aus den USA sehr groß ist. Und gegen Iran hat sich gezeigt, dass es eine große Verbundete gibt, gerade Verbundenheit mit den USA, mit den europäischen Staaten, die Israel beiseite gesprungen sind. Und das ist sicherlich eine bequemere strategische Front als die mit Gaza, aber natürlich der Gaza wird nicht verschwinden, es wird weiterhin gleichzeitig. Und jetzt steht Netanyahu vor einer strategischen Entscheidung. Also sollte er, dass die Errungenschaft der Abwehrsystem, der Zusammenarbeit mit den Verbündeten einfach abkassieren und nicht mehr reagieren, oder das nochmal mit einem israelischen Gegenschlag dann nochmal riskieren. Also da auf der einen Seite ist dann Bündnis mit den USA, mit Joe Biden, der immer zum zweiten Mal nach dem 7. Oktober Israel de facto gerettet hat, das zu riskieren. Zum anderen auch die, es wurde auch schon erwähnt, die hohe Verlustezahl in die israelische Seite, die auf so einer Gegenschlag aus der Hisbollah dann zu erwarten sind, sollte Israel agieren. Auf der anderen Seite, Netanyahu hat auch innenpolitische Überlegungen, nämlich er muss seine recht nationalistische, recht extremistische Verbündete in der Koalition bei sich halten. Sie fordern seit einer Woche eine starke Gegenstark, so auch noch sicherlich nach gestern. Und um sie zu besänftigen, kann er innenpolitisch nur schwer einfach nichts tun und das hinzunehmen. Und das ist gerade das Dilemma, in dem Netanyahu steht.
Sie haben es gerade erwähnt, US-Präsident Biden steht jetzt an Israels Seite. Aber er hat natürlich auch klar gemacht, wir wollen keine Eskalation. Wir wollen nicht als USA in einen Krieg mit Iran hineingezogen werden. Er, genauso wie die Briten, die Franzosen, die Deutschen, appellieren an Netanyahu, er möge Zurückhaltung üben. Was glauben Sie, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass Netanyahu diesmal auf das hört, was Biden ihm rät? Im Fall Gaza hat er das ja sehr oft ignoriert.
Also das Letzte, was Biden gerade braucht, kurz vor der Wahl in den USA, das ist ein Krieg im Nahosten, dass auch die Ölpreise in die Höhe schießen wird, dass das Ganze nochmal destabilisiert. Von daher der Druck von aus der Seite von Biden ist sehr, sehr hoch. Und die Strategie von Biden war, mit dieser großen Unterstützung zu Israel, indem das, wir haben schon erwähnt, 99% der Raketen abgefangen wurden, sollte dann Netanyahu ein Korridor ermöglicht werden, das nicht zu reagieren. Also die Frage, ob Netanyahu sich darauf einlässt, das ist eine große Frage. Ich bin ein bisschen skeptisch. Also ich glaube, etwas wird schon aus der israelischen Seite kommen, um mindestens nur ein Lippenbekenntnis zu haben. Die große Frage ist einmal, wird dieser israelische Gegenschlag auf iranische Boden fallen? Oder die Israelis können natürlich da eine andere Ziel suchen. Die haben das erstmal in Syrien geschlagen. Es konnte auch in Syrien, in Libanon auch stattfinden. Die großmögliche Eskalationsstufe wäre dann der Versuch, der iranische Atomprogramm anzugreifen. Das wäre natürlich der Super-GAU.
Darf ich ganz kurz noch eine Ergänzung einbringen? Diese 99%, so gruselig das Wochenende war, das ist ja wirklich eine tolle Chance, jetzt zu sagen, in Teheran wurde gejubelt, die haben das gefeiert. Ja, wir haben jetzt den Israelis, den Zionisten mal gezeigt, das, was wir auch auf der Pfanne haben. Und die Israelis können sagen, ja, okay, ihr habt was auf der Pfanne, aber 99% Leute, die sprechen echt für uns. Also es ist eigentlich eine gute Chance zu sagen, jetzt lassen wir es mal dabei bewenden. Ob das wirklich passiert, ist natürlich eine ganz andere Frage, weil die Logik in diesem Konflikt, ob Netanyahu oder Khamenei oder Nasrallah, der Hisbollah-Chef im Libanon, die haben ihre ganz eigene Logik.
Herr Steinberg, was glauben Sie, wie könnte eine moderate Reaktion aussehen, auf die ja so viele derzeit hoffen?
Nun, es gibt da für die Israelis sehr viel mehr Optionen als die Iraner die hatten, ganz einfach deshalb, weil die Israelis da viel besser aufgestellt sind. Es überfordert aber so ein bisschen meine Vorstellungskraft, was eine moderate Reaktion sein könnte, die man von dem unterscheiden kann, was wir ohnehin in den letzten Monaten und Jahren sehen. Die Israelis haben seit 2017 weit mehr als 1000 Mal iranische Ziele oder auch mit Iran verbündete Ziele im Irak und Syrien angegriffen. Und seit dem 7. Oktober gibt es auch immer wieder Angriffe auf Ziele im Südlibanon. Also aus meiner Sicht werden auch diese Aktivitäten fortgehen, sodass es da schwerfallen wird zu unterscheiden. Ich glaube, dass man jenseits von dieser Frage nach der aktuellen Vergeltung für das, was am Samstag und Sonntag geschehen ist, auf israelischer Seite sich das Kalkül etwas verändern könnte. Und zwar aufgrund der Gefahr, die davon ausgeht, wenn Iran neuerlich einen solchen Angriff unternimmt, dann aber gemeinsam mit der Hisbollah vorgeht. Und ich glaube, dass das eine ganz wichtige Frage ist, die im Moment die etwas klügeren, die etwas strategischer aufgestellten israelischen Militärplaner umtreibt. Und aus meiner Sicht wäre es eine durchaus logische Reaktion, in einem solchen Fall zu versuchen, zunächst einmal die Hisbollah zu schwächen. Und das vor allem deshalb, weil es ja schon seit Monaten in der israelischen Politik starke Stimmen gibt, die einen Präventivkrieg gegen die Hisbollah fordern. Die Hisbollah ist eben so besonders gefährlich, weil sie so nah ist und weil sie mit vielleicht sogar bis zu 200.000 Flugkörpern ausgestattet ist, von ganz, ganz unterschiedlicher Qualität und Sprengkraft, mit denen sie aber im Unterschied zu Iran durchaus in der Lage wäre, die israelischen Verteidigungslinien, also die Luftabwehr, zu durchbrechen. Und meine Erwartung ist, dass diese Debatte im Moment im Hintergrund, im Militär, in den Diensten, in der Politik in Israel sehr intensiv geführt wird, sodass auch das Ergebnis ein wirklich großer, massiver Militärschlag gegen die Hisbollah sein könnte. Das würde zumindest den Entwicklungslinien der letzten Monate entsprechen.
Aber wie würde dann der Iran reagieren, Herr Baumgarten? Die Hisbollah ist ja nicht irgendein Proxy, wie man sie nennt, also eine vom Iran subventionierte Miliz. Sie ist die Speerspitze des Iran an der israelischen Nordgrenze, hochgerüstet. Also sie ist eigentlich die effektivste Waffe, die der Iran einsetzen könnte und die man auch aufgebaut hat, um die eigene Atomanlagen, das eigene Atomprogramm zu schützen. Wenn jetzt Israel versucht, Tabula Rasa im Südlibanon mit der Hisbollah zu machen, würde der Iran da nicht reagieren?
Der Iran müsste reagieren. Die Hisbollah wurde ja noch von Ayatollah Khomeini ins Leben gerufen, kurz nach der Revolution. Und es ist vollkommen richtig, das ist die Speerspitze. Das ist genau der Speer, der immer wieder den Israelis zumindest mal auf die Haut gesetzt wird, noch nicht tief ins Fleisch eindringt. Aber zu versuchen, die Hisbollah zu neutralisieren, um diesen Euphemismus mal zu sagen, also platt zu machen, militärisch platt zu machen, da kann Teheran nicht einfach zuschauen. Ich glaube, das wäre dann wirklich der Trigger, um einen Flächenbrand mit R auszulösen. Also das halte ich für extrem gefährlich.
Herr Mendel, was glauben Sie? Ist das israelische Militär bereit, einen Waffengang mit der Hisbollah jetzt sozusagen als Reaktion zu wagen, das Risiko einzugehen, dass es dann eben zum Flächenbrand kommt, weil der Iran reagieren müsste?
Die Entscheidung ist keine militärische Entscheidung, sondern eine politische Entscheidung. Und Israel hat schon jetzt gerade einen Front und das Ziel von der Hamas war am 7. Oktober, die mehrere Fronten dann zu schaffen. Also sie haben darauf gesetzt, dass Hisbollah dann am 8. oder 9. Oktober dann dazukommen. Und das ist nicht passiert. Das kann man auch berechtigerweise als strategische Errungenschaft, vor allem übrigens von Joe Biden, nicht von Netanyahu. Und das droht gerade sich zu, das wird, gerade diese Errungenschaft wird dann verspielt, sollte man die Hisbollah mit, also eine zweite Front mit Hisbollah dann eröffnen. Mhm. Also das wäre auf jeden Fall aus meiner Sicht ein strategischer Fehler. Aber wir müssen auch zugleich immer bedenken, dass es nicht nur außenpolitische und militärische Interessen, die hier mitspielen, sondern auch innenpolitische Interessen. Es geht Netanyahu und seine Regierung darum, sich an die Macht zu bleiben, Macht zu erhalten. Die Forderung, die immer stärker wurde, gerade kurz vor dem Wochenende, also in der letzten beiden Samstage, gab es wieder große Protestwelle in Israel gegen die Regierung. Großer Kritikpunkt ist die fehlende Bereitschaft, offensichtlich in der israelischen Regierung für einen Deal mit der Hamas zur Befreiung der Geiseln. Und zum anderen ist natürlich solange dass der Krieg tobt, dann die Frage ist das die Frage der Verantwortung. Also wer ist vor das Versagen des 7. Oktober wird auf lange Bank geschoben und das verlängert das Lebens der Regierung, bis der eine vorgezogene Wahl kommt. Also kurz gefasst, also ich denke, es gibt hier eine innenpolitische Interesse von Netanyahu und seine rechtsextremistischen Bundespartner, um möglicherweise eine zweite Front zu eröffnen.
Aber bitte.
Darf ich ganz kurz auch mal auf die innenpolitische Situation im Iran hinweisen? Denn auch da ist es ja nicht selbstverständlich, dass das Volk, das ging jetzt natürlich auf die Straße, das sind eben die Regierungsklaköre, die kommen immer, wenn sie gerufen werden, die kriegen dann auch noch ein Päckchen Essen und ein bisschen Geld. Vielleicht nicht jetzt spontan, aber ich habe das mehrfach erlebt zum Todestag von Khomeini. Da denkt man, wow, 100.000, und die meisten kommen dahin, weil sie bezahlt werden. Das ist einfach so. Oder weil sie einen Stempel in den Pass kriegen, ich war dabei. Der Iran ist kein stabiles Land, das muss man einfach auch mal bedenken. Da gab es bis vor kurzem gewaltige Demonstrationen. Im Iran köchelt und kocht es mitunter sehr hoch wegen sozialer Probleme, hoher Arbeitslosigkeit, die Wirtschaft stagniert. Es geht vielen Leuten einfach schlecht. Und wenn man dann eine außenpolitische Bedrohung hat, ja, das ist in allen Ländern der Welt so, dann nutzen die Regime, in der Regel diktatorische und autokratische Regime, das natürlich, um die Bevölkerung hinter sich zu zwingen, hinter sich zu bringen und zusammenzuschweißen. Also der Iran geht, wenn die Lage eskaliert, auch ein hohes innenpolitisches Risiko ein. Und das Zweite, was ich gerne sagen möchte, diese Proxys, ob die Houthis oder Hisbollah oder wer auch immer im Dienste Teherans steht, das ist ja im Grunde genommen genau der strategische Vorteil, den sich Teheran über Jahrzehnte aufgebaut hat. Iran unterliegt seit 1979 einem sehr strikten Sanktionen, gerade was Waffen angeht. Die haben entweder Eigenbau, da wissen wir nicht genau, wie gut die wirklich sind, oder eben veraltetes Zeug, was vor 1979, vor der Revolution eingekauft worden ist. Und deswegen bedienen sie sich eben genau dieser Schattenarmeen oder eben der Hisbollah, die ja keine Schattenarmee ist, sondern eine echte Macht im Libanon, oder der Houthis. Mein Gott, was haben die davon, wenn die da am Golf von Aden oder im Roten Meer aktiv sind, die Iraner? Das ist alles nur Strategie, Vorwärtsverteidigung sozusagen.
Herr Steinberg, die Tatsache, dass die israelische Raketenabwehr so gut funktioniert hat, müsste das nicht auch für die Hisbollah, für die Houthi, die Herr Baumgarten gerade angesprochen hat, etwas beunruhigend sein? Und ihnen vorführen, dass sie letztendlich nicht durchkommen würden?
Nein, das glaube ich tatsächlich noch nicht. Die Iraner und ihre Verbündeten, die waren sich auch vor diesen Militärschlägen bewusst, dass sie nur dann eine Chance haben, mit ihren doch etwas primitiven, etwas einfachen Flugkörpern auf israelisches Territorium durchzudringen, wenn sie tatsächlich mit großen Mengen, mit großen Zahlen von ganz, ganz unterschiedlichen Flugkörpern vorgehen. Und ich gehe auch davon aus, dass die iranische Führung nicht erwartet hat, dass besonders viele dieser Flugkörper, wenn sie denn im Iran gestartet werden, tatsächlich in Israel ihr Ziel treffen. Das war ganz schlicht nicht zu erwarten, weil die Israelis eben ihre Luftverteidigung haben, weil die Amerikaner Zerstörer im östlichen Mittelmeer stationiert haben, weil die amerikanische Luftwaffe natürlich eingegriffen hat. Die Iraner setzen stattdessen als Teil ihres strategischen Konzepts der Vorne- oder Vorwärtsverteidigung darauf, möglichst viele Raketen, Drohnen und Marschflugkörper in die Umgebung Israels zu bekommen. Und das war unter anderem ein Ziel der iranischen Syrienpolitik der letzten Jahre. Iran hat versucht, zunächst einmal eine Landbrücke freizukämpfen zwischen Iran und dem westlichen Syrien. Das ist gelungen. Über diese Landbrücke können jetzt Raketen, Raketenteile, andere Waffen, Ausrüstung und Personal ungehindert vom Iran in Richtung israelischer Grenze transportiert werden. Also ungehindert natürlich mit Ausnahme der israelischen Luftwaffe und Luftangriffe. Und sie haben versucht, im Süden Syriens an der Golangrenze eine zweite Front zu errichten mit genau diesem Ziel. Dieses Ziel haben sie noch nicht erreicht, aber sie arbeiten weiter daran. Und eines muss man den Iranern, den iranischen Planern immer zugutehalten: Sie verfügen über strategische Geduld. Ich bin fest davon überzeugt, dass die Iraner dieses Ziel nicht aufgeben, um dann im Falle eines Falles mit überwältigenden Zahlen anzugreifen und dann auch große Zerstörungen in Israel anzurichten. Schon heute ist die Zahl der Raketen, Drohnen, Marschflugkörper, über die Hisbollah verfügt, so hoch, dass viele israelische Militärs sich Sorgen machen, dass ein Angriff aus dem Libanon die israelische Luftabwehr überfordern könnte. Deswegen sieht auch die Planungen, wir reden jetzt schon, wir haben ja etwas über diesen Konflikt im Libanon gesprochen, die Planungen, die gehen auch in eine sehr ja, wie soll man sagen, in eine sehr brutale Richtung. Ganz einfach deshalb, weil Israel, wenn es die Hisbollah angreifen will, muss die israelische Luftwaffe möglichst viele dieser Raketen in ganz kurzer Zeit ausschalten, um zu verhindern, dass sie überhaupt in die Luft kommen. Das heißt, das Szenario, das wahrscheinlichste Szenario für einen Konflikt im Südlibanon sind ganz, ganz massive Luftangriffe, die notwendigerweise auch viele Zivilisten töten würden, weil die Hisbollah genauso vorgeht wie die Hamas. Sie verstecken nämlich ihre Raketen in zivilen Wohngebieten und auch in zivilen Häusern.
Herr Mendel, könnte es sein, dass man in Israel nach diesem, ich sag mal, erfolgreichen 13. April, der Nacht des 13. April, jetzt die eigenen Abwehrfähigkeiten überschätzt und womöglich das Szenario, das Herr Steinberg eben beschrieben hat, gar nicht vor Augen hat?
Zunächst muss man auch vor Augen halten, dass es gibt eine gewisse Asymmetrie in so einem Krieg, wenn der eine Seite schießt Marschflugkörper oder auch ganz normale Raketen, die in der Regel relativ günstig sind, und die Luftabwehr ist immer viel, viel teurer. Und es ist natürlich auch die Frage, wie viel Luftabwehr, wie viel Munition hat die israelische Systeme, um auf Dauer sowas abzuwehren. Und insofern ist die Frage berechtigt, ist es hier, was ist die realistische Einschätzung, ist dann so eine effektive Luftabwehr auf Dauer möglich ist. Vermutlich in diese Prozente von 99%, das wird nicht funktionieren. Also das wird auf Dauer viel, viel weniger, und die Israelis dann müssen genau berechnen, wie viel werden sie dann abfeuern, um die Drohnen und die Raketen abzufangen. Von daher ist gerade das Kalkül, das schon vorher erwähnt wurde, der Versuch, die Raketen in Libanon noch so abzufangen, bevor sie gefeuert werden. Darauf werden die Israelis sicherlich setzen. Das wird aber dann bedeuten, dass dieser Krieg zu einem mindestens Regionalkrieg wird.
Jetzt reden wir über dieses Szenario. US-Präsident Biden hat zwar gesagt, die USA wären bei einem Angriff auf den Iran nicht dabei, aber nur mal angenommen, es käme soweit, es käme zum großen Krieg. Könnten die USA Israel dann allein lassen?
Also das ist immer die Frage, welche Art der Support wird die USA dann Israel liefern, und was wäre sozusagen der Preis dafür? Also das hat sich schon in Gaza angedeutet, dass die Amerikaner waren so insoweit bereit, noch Israel weiter zu unterstützen, wenn Israel einerseits mehr humanitäre Hilfe reinlässt und zum Zweiten die israelische Kräfte aus Khan Yunis, also aus der südliche Teil von Gaza, zurückziehen. Und genauso wird auch vermutlich, sollte eine zweite Front sein, das wird nicht bedingungslose Unterstützung, sondern es wird immer dran geknüpft, was die Israelis bereit sind zu tun, um die amerikanischen Interessen nachzukommen.
Mhm. Herr Durm, ich glaube, wir müssen auch ein bisschen über Militärisches reden. Wenn Sie danach fragen, ob denn hier ein Krieg Israels gegen Iran ohne amerikanische Unterstützung möglich wäre, dann muss man ja sagen, nein, ganz klar, das ist nicht möglich. Israel kann keine erfolgreiche Luftkampagne gegen die iranischen Atomanlagen, gegen die iranischen Revolutionsgarden fliegen ohne amerikanische Hilfe. Das fängt bei der Diplomatie an. Da geht es um die Überflugrechte in der Region. Da geht es um die Luftbetankung über dem Persischen Golf oder vielleicht auch weiter nördlich. Und da geht es dann auch ganz konkret um die Ziele. Es gibt eine ganze Reihe von Zielen, die so weit sich im Untergrund befinden, dass die Israelis gar nicht die Waffen haben, um diese Bunker zu durchschlagen. Und das muss man sich eben immer klar machen. Genauso wenig wie Iran in der Lage ist, aus dem Iran Israel tatsächlich zu gefährden, ist Israel in der Lage, alleine mit Luftschlägen, ohne amerikanische Hilfe, im Iran nachhaltige Schäden zu verursachen. Also das Atomprogramm auch nur um 2 oder 3 Jahre zurückzuwerfen. Und das ist der große militärische Unterschied zwischen einem Krieg Israel-Iran im Wortsinne und einem Krieg Israel gegen die Hisbollah oder einem Krieg Israel gegen die Hamas im Gazastreifen.
Herr Baumgarten, ist das so? Der Iran mit seinen fast 90 Millionen Einwohnern ist ein Land, gegen das Israel eigentlich keinen Krieg gewinnen kann?
Da ist natürlich die Frage, wann ist ein Krieg gewonnen? Also das ist erstmal richtig weit weg von Israel ausgesehen. Wie gewinnt man einen Krieg? Wir sehen das ja gerade in der Ukraine. Man muss ein Land letztlich erobern, unterwerfen und den Widerstand brechen. Und das kann Israel nicht. Dafür ist es zu klein, dafür hat es zu wenig Mittel, dafür ist es zu weit weg. Ich würde gerne auf etwas anderes noch hinweisen in dieser Diskussion. Es handelt sich im Grunde genommen aus meiner Wahrnehmung um einen Stellvertreterkonflikt. Wir hören immer, dass der Iran als erstes Ziel angibt, Israel muss verschwinden von der Landkarte, Israel muss vernichtet werden. Der Iran hat klare strategische Interessen im Nahen Osten. Es geht dem Iran auch um die Hegemonie in dieser Region, aber es geht dieser Regierung, diesem Regime in erster Linie mal ums Überleben. Der Iran, dieses Regime, hat 1979 die Macht an sich gerissen und versucht seit dieser Zeit, dieses System über Wasser zu halten. Das ging ein paar Jahre gut. Wenn man sich die heutigen Schwierigkeiten anguckt, wirtschaftlich, innenpolitisch, sozial, dann geht es immer schlechter. Die Akzeptanz in der Bevölkerung ist nicht sehr hoch. Das eigentliche Ziel der Iraner, des Regimes seit 1979, war und ist immer, die USA aus der Region rauszudrücken. Und da Israel aus iranischer Sicht der unsenkbare Flugzeugträger der Amerikaner ist, richtet sich das natürlich auch gegen Israel. Aber es geht den Iranern, es geht dem Regime in Teheran darum, dieses Regime zu retten. Denn der amerikanische Druck, der wird wahrgenommen, der ist sehr, sehr groß. Das ist die wirkliche Bedrohung. Herr Steinbach hat darauf hingewiesen, Israel kann militärisch handeln, aber wird letztlich ohne amerikanische Unterstützung nicht wirklich viel erreichen, weil die entscheidenden Waffen, der Nachschub, jetzt diese Flugabwehr, dieser 320 Flugkörper, hat, wenn die Zahlen stimmt, etwa $1 Milliarde gekostet. Das ist verdammt viel Geld für eine Nacht. Und das hat jetzt nur eine Nacht gedauert. Das heißt, ein Angriff auf den Iran, auf die Hisbollah, da geht's um Riesensummen, da geht's um unglaubliche Mengen an Nachschub, an Munition, an Waffen. Wenn da die Amerikaner nicht an Bord sind, dann kann Israel nicht viel ausrichten. Und das weiß Teheran. Deswegen, meiner Meinung nach, ist das wichtigste Ziel Teherans, den Amerikanern zu schaden, die Amerikaner aus der Region rauszudrücken. Und sie kommen diesem Ziel immer ein Stückchen näher. Sie haben jetzt die Russen an ihrer Seite, sie haben die Chinesen an ihrer Seite. Die helfen ihnen wirtschaftlich, die helfen ihnen im UN-Sicherheitsrat. Also so isoliert, wie wir vielleicht glauben, steht der Iran nicht da. Und so schwach, wie wir vielleicht glauben wollen, steht der Iran gar nicht da. Auf der politischen, auf der diplomatischen Bühne. Und militärisch, das haben wir jetzt schon mehrfach erörtert, wissen wir auch nicht genau, wie stark der Iran wirklich ist.
Herr Steinberg, das empfehlen ja derzeit heute viele Nahostexperten in den USA, um sozusagen die Gefahr eines großen Krieges einzudämmen, braucht man jetzt eine Art Allianz, die dazu führt, den Iran international zu isolieren, sozusagen abzuschnüren, damit Netanyahu, die israelische Regierung, gar keinen Grund hat, einen großen Angriff zu starten. Halten Sie das für realistisch?
Nicht mit der gegenwärtigen Regierung. Und ich glaube aber, dass das grundsätzliche Problem viel tiefer geht. Iran war bis vor wenigen Jahren weitgehend isoliert mit seinem Atomprogramm unter anderem. Iran ist heute nicht mehr isoliert. Russland steht zumindest begrenzt an seiner Seite. Russland ist abhängig, wenn es um die Lieferung von Drohnen geht aus dem Iran. China hat seine Position auch verändert. Wir sehen da also durchaus ein unausgesprochenes Bündnis der Gegner des Westens, die alle, wie Herr Baumgarten ganz richtig sagt, vor allem eines wollen, nämlich den Rückzug der USA aus dem Nahen Osten und insgesamt eine Schwächung der USA. Trotzdem, ich kann das Argument nachvollziehen und ich würde das auch meiner eigenen Regierung empfehlen, wenn ich Amerikaner wäre ohnehin, dass die Gefahren, die von Iran ausgehen, immer noch so groß sind oder überhaupt so groß sind, dass da eine konsequente Eindämmungspolitik gefordert ist. Dazu würde man zunächst einmal ein intaktes westliches Bündnis brauchen, also die USA, die Briten, die sind ohnehin vor Ort, die Franzosen, die Deutschen wären gefragt. Man müsste Israel mit hinzunehmen, aber, und das ist das große Problem, auch nahöstliche Staaten würde man brauchen, um Iran wirklich unter Druck setzen zu können. Und dazu gehören dann Länder wie vor allem Saudi-Arabien, die arabische Regionalmacht überhaupt. Und Saudi-Arabien hat in den letzten Jahren immer wieder klargemacht, dass es an dieser neuen Frontstellung in der Region nicht beteiligt werden will. Es will keinen Krieg gegen Iran, es will keine Eindämmung Irans, es will auch keine Gegnerschaft gegenüber den Russen und den Chinesen. Und deswegen halte ich eine solche Eindämmungspolitik zwar immer noch für geboten, aber unter den heutigen Verhältnissen schon für fast aussichtslos. Ich glaube, es geht eher darum, zu retten, was zu retten ist, nämlich vor allem unsere Verbündeten vor den Angriffen ihrer Feinde und unserer Feinde. Und das wird in der deutschen Politik meines Erachtens zu wenig gesehen. Es geht da nicht nur um Hamas und die Israelis und den israelisch-palästinensischen Konflikt, sondern es geht um Geopolitik und einen größer angelegten Angriff auf den Westen, der auch uns gilt.
Wird Gaza, wird Hamas, das Sie eben angesprochen haben, jetzt wieder zu einem sekundären Problem?
Das hängt so ein bisschen davon ab, was denn die nächsten Schritte der Israelis sind. Die israelische Regierung hat das in der Hand. Ich halte einen größeren Angriff auf Iran aus den genannten Gründen nicht so sehr für realistisch. Ich halte einen Angriff auf die Hisbollah durchaus für eine Möglichkeit. Wenn der kommt, dann tritt auch die Hamas ein wenig in den Hintergrund. Wenn dem nicht so ist, dann wird auch der Konflikt zwischen Israel und der Hamas wieder in den Vordergrund rücken. Ich bin auch tatsächlich nicht der Meinung wie Herr Mendel, dass die israelische Regierung schon ganz davon abgelassen hat, die Hamas zu zerschlagen. Wenn sie wirklich verhindern will, dass ihre Feinde sich ermutigt fühlen, wenn sie verhindern will, dass die Hamas in wenigen Jahren schon wieder einen ähnlichen Angriff startet, wenn sie verhindern will, dass ähnliche Gruppen in der Westbank immer stärker werden, dann muss sie meines Erachtens auch die Hamas zerschlagen. Aus meiner Sicht wäre das tatsächlich sinnvoller, wenn das geschieht, wenn weniger Bevölkerung sich rund um die Organisation im Süden des Gazastreifens befindet. Aber ich sehe nicht, dass da Netanyahu und seine Gefolgsleute eine Alternative haben.
Herr Mendel, ein großer Krieg Israels gegen den Iran, ein großer Krieg, wäre das nicht eigentlich genau das Szenario, auf das die Hamas am 7. Oktober spekuliert hat?
Ja, aber wenn ich darf noch kurz zu Herrn Steinberg, dann ich denke, wir können einig sein, dass die Zerschlagung der Hamas ist eine hohe Priorität und ein großes Interesse Israel. Aber das wird nur funktionieren, wenn in dem Vakuum, das in Gazastreifen entsteht, eine andere Macht, eine andere palästinensische Organisation die Verantwortung übernimmt. Und das ist, es fällt auf, da wir sind mehr als 6 Monate in diesem Krieg in Gaza. Und was der Netanyahu konsequent verhindert hat, das ist eine Diskussion, welche politische Kräfte die Hamas ersetzen sollen. Und das ist da das große Problem. Und deswegen sind wir in einer Art von einer Sackgasse, was der Krieg in Gaza angeht, weil die Hamas wartet einfach geduldig in ihren Tunneln. Es wurde schätzungsweise auch so die optimistischen Einschätzungen der israelischen Armee sind reden von 10.000 Hamas-Terroristen, die umgebracht wurden. Das macht vielleicht ein Viertel von den Kräften der Hamas aus. Also es heißt, dass wir sehen hier eine ziemlich düstere Zukunft, was diese Krieg in Gaza angeht. Und aus innenpolitischen Interessen ist Netanyahu nicht in der Lage, diese Komplex zu lösen.
Und, jetzt, womöglich, Herr Mendel, warten die ja jetzt auch in ihren Tunnels in Gaza darauf, wie dieser Konflikt mit dem Iran ausgeht. Diese Nacht vom vergangenen Samstag, hat die vielen Israelis gezeigt, was auf sie zukommen könnte, wenn der Iran in der Lage wäre, seine Raketen, seine Sprengköpfe nuklear zu bestücken?
Also ich denke, natürlich die Hamas hoffen auf eine zweite Front, direkt mit Iran oder auch mit Hezbollah. Das war der Kalkül der Hamas vor dem 7. Oktober. Wie schon gesagt, ist dieser Kalkül erstmal nicht aufgegangen. Und es wäre ein riesengroßer strategischer Erfolg der Hamas, wenn es tatsächlich zwar mit einer 6 Monate Verspätung doch eintritt, dieses Szenario. Nichtsdestotrotz, die strategischen Probleme, die gerade erwähnt wurden von Herrn Steinberg und Herrn Baumgarten, sie existieren. Also das ist tatsächlich so, dass hier eine große Bedrohung vor Israel besteht aus dem Iran und seine Verbündeten. Und die Frage ist, ob man versucht, jetzt alle strategischen Probleme gleichzeitig anzugehen, oder wird man aus strategischen Gründen gerade versuchen, dass die sich auf die Lösung des Problems mit der Hamas mit der Gaza erstmal zu konzentrieren. Also ich denke, Israel ist gut beraten, wenn er erstmal auf den Krieg in Gaza konzentriert und vor allem hin Richtung einer politischen Lösung dieses Konfliktes.
Darf ich da einhaken? Erarbeitet.
Ja, bitte.
Also in gewisser Weise, vereinfacht gesagt, ist der Iran ja ein Trittbrettfahrer, was diesen Gaza-Konflikt angeht. Ja, sie haben da natürlich mitgeholfen, indem sie Logistik und Waffen und ich weiß nicht, was alles geliefert haben. Aber wir reden doch hier von einem bestehenden Problem, das seit vielen Jahrzehnten eine Lösung harrt. Und es gab Ansätze. Jetzt kommt immer wieder das Zauberwort der Zwei-Staaten-Lösung. Und ich weiß aus eigener Erfahrung, weil ich mich seit gut 40 Jahren im Nahen Osten rumgetrieben habe, viele Leute mögen nicht die Schiiten, mögen nicht den Iran, aber sie sympathisieren trotzdem damit, dass es eben diesen Widerstand gibt, den der Iran hier anzettelt und den der Iran unterstützt. Und wenn man nicht wirklich ernsthaft mal darauf hinwirkt und daran arbeitet, dieses riesige Problem Gaza oder auch Westjordanland politisch, diplomatisch zu lösen, was wir gerade an Leid, an Zerstörung, an Tod und an Schmerz erfahren, das wird ja weiteren Hass und weitere Ablehnung nähren. Wenn das also nicht geschieht, dass es ernsthaft in Angriff genommen wird, dass es auch wirklich mal auf politischer und diplomatischer Schiene gelöst werden soll, das Problem, dann wird der Iran sich weiterhin ins Fäustchen lachen, abwarten können, und es wird weiterhin extrem viel Blutvergießen geben.
Herr Steinberg, Israel war in den vergangenen Monaten immer einsamer geworden, weil die Kritik aufgrund des Gaza-Krieges immer schärfer wurde aus den USA, aus Europa. Wie steht Israel, was glauben Sie, an diesem Wochenende da? Nicht tatsächlich doch besser jetzt, wo es sozusagen wieder die internationale Solidarität hinter sich erlebt, und stehen nicht die Palästinenser im Ende wieder einsamer da?
Ja, das ist kurzfristig durchaus der Fall. Allerdings wird sich erst in den nächsten Tagen und Wochen zeigen, welche Entscheidungen die Regierung Netanyahu, welche Entscheidungen das Kriegskabinett fällen. Und davon hängt es auch ab, wer die Gewinner und die Verlierer sind. Im Moment sieht es tatsächlich so aus, als ob die Regierung Netanyahu ihre internationale oder beginnende internationale Isolierung leicht überwunden hätte. So wie wir aber alle diesen Ministerpräsidenten kennen, wie wir auch die Koalitionspartner kennen, habe ich durchaus Bedenken, ob denn diese kurze Entspannung Bestand hat. Wir werden in jedem Fall wieder verstärkt auf den Gazastreifen schauen. Wir werden auch wieder verstärkt auf die ungelöste Palästina-Frage schauen. Und vielleicht werden wir sogar auf einen Krieg im Libanon schauen. Und dann wird diese Kritik an Netanyahu und seinen Verbündeten sofort wieder zunehmen. Und dann werden auch die Palästinenser vielleicht wieder etwa vermehrt wahrgenommen.
Iran gegen Israel, droht ein großer Krieg im Nahen Osten. Darum ging es hier im Forum auf SWR Kultur. Herzlichen Dank an unsere Gesprächspartner, an Dr. Guido Steinberg von der Stiftung Wissenschaft und Politik, an Meron Mendel, er ist der Direktor der Anne-Frank-Bildungsstätte in Frankfurt, und an Reinhard Baumgarten, ehemaliger ARD-Korrespondent für den Iran. Am Mikrofon bei Martin Durm.